Abschüsse ersetzen den Herdenschutz nicht. Es sei denn, dass mehr abgeschossen werden, als an Reproduktion nachkommt, oder sie werden ganz ausgerottet. Also es gibt keine Alternative zum Herdenschutz, es sei denn, du willst den Wolf wieder ausrotten. Du musst ihn wieder ausrotten, wenn du keinen Herdenschutz machen willst. Das ist die Konsequenz daraus. Da machen wir nicht mit.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
So, damit erklären wir diese Sommerpause endlich mal für beendet. Nach unserer Sonderausgabe vor etwas mehr als 6 oder fast 7 Wochen sind es, glaube ich, ist schon wieder so viel passiert. Und es gibt einfach mal ganz, ganz viel, was wir nicht angesprochen haben in dieser Sonderfolge. Deswegen heute die Fortsetzung. Und natürlich habe ich mir heute wieder Ines eingeladen. Einige nennen sie ja Insiderin. Auf jeden Fall ist sie Regierungsoberamtsrätin und Diplom-Verwaltungswirtin. Sie arbeitet in einer Bundesbehörde und sie ist seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst. Ehrenamtlich ist sie im Natur- und Artenschutzbereich tätig. Hallo Ines, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Sabine.
Diesen Sommer werden wir so schnell nicht vergessen, oder? Das war ein Sommer, der war anders als alle anderen und der wird sich sicherlich in unsere Erinnerung einbrennen, so ein bisschen, ne?
Ja, verkürzt würde ich mal sagen, nichts mit Sommerloch und Summertime-Feeling. Eher mehr so in die Richtung von Eddie Cochrans berühmten Song Summertime Blues.
Ja.
Ja, es war wahnsinnig viel Arbeit und keine Sekunde, kein Moment der Ruhe und des Innehaltens war möglich.
Und ich glaube, bei dir war ja weniger der Blues-Thema, sondern eher das Thema viele, viele Arbeit. Du hast ja dir unglaublich viel aufgeladen. Du hast jeden Tag zu tun gehabt. Worum hast du dich genau alles gekümmert?
Ich habe geholfen bei der Zuarbeit zu Klagen. Ich habe zum Beispiel über 49 wissenschaftliche Studien zusammengetragen zum Thema Wolf, zur Vorlage für Gerichtsverfahren. Ich habe mich viel mit der Politik auseinandergesetzt, viel mit der Äußerung von Politikern, mit Änderungsmöglichkeiten zum Bundesjagdgesetz, zum Bundesnaturschutzgesetz, also was denn da eigentlich rechtlich möglich wäre. Bin aber zu dem Schluss gekommen, alle Änderungen, die vorgesehen sind, möglicherweise würden gegen EU-Recht und gegen die Urteile des EuGH verstoßen.
Damit nimmst du schon mal ein Thema vorweg, über das wir heute noch en Detail sprechen werden. Ein kleiner Ausblick über die Themen in dieser Folge. Wir nehmen uns nochmal den Erhaltungszustand vor, richtig? Der ja in den Politikerköpfen immer noch rumgeistert, so als hätte man ihn noch nicht an die EU-Kommission geschickt irgendwie.
Da habe ich auch noch etwas zusammengetragen, was jeder öffentlich einsehen kann, können wir aber gerne noch mal was dazu sagen. Und zwar geht es hier um die Berichtsdaten, die Deutschland und alle anderen EU-Länder abgegeben haben. Diese, ja, wie nennt man das, Datenpakete, kann man so sagen. Genau, die kann jeder online ansehen und abrufen. Was ja interessant ist, man kann auch die Daten der anderen EU-Staaten abrufen. Ich habe das zum Beispiel mal für Italien, die Tschechei und Österreich und Schweden gemacht. Sehr interessant.
Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen.
Vor allem Schweden und dann im Vergleich Deutschland. Ja, also da sollten wir unbedingt mal drauf eingehen und das erläutern, was da gemeldet worden ist, weil das ist ein Beweis dafür, dass Deutschland hier, ja, ich sag's mal plump, Schmu macht.
Ne? Also da bin ich sehr gespannt, der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland, da kommen wir gleich drauf. Dann geht's natürlich noch um die juristische Bewertung der anstehenden politischen Änderungen für den Wolf mit Blick auf die FFH-Richtlinie. Da geht's ja auch um den Schutzstatus. Und dann sprechen wir über das Bundesnaturschutzgesetz und das Jagdrecht, auch zwei große Themen gewesen in diesem Sommer. Immer wieder sind da auch Forderungen laut geworden. Ja, und dann geht es natürlich um die sogenannte Bestandsregulierung, die ja Teile der Jägerschaft und die Verbände unisono fordern und richtig Druck machen. Also wir haben uns viel vorgenommen. Wie viele Seiten umfasst dein Manuskript für diese Folge?
Ja, zusammengedampft sind das 11 Seiten.
Okay. Ich hoffe, ihr habt genügend Zeit mitgebracht, Leute. Das wird eine abendfüllende Veranstaltung hier für uns und für euch.
Aber da ist natürlich auch dabei allein schon eine Seite Quellenangaben zu den relevanten EuGH-Urteilen. Ne? Man spricht hier immer von sogenannten Randnummern. also auf die man sich dann immer beruft, ne, Randnummer gemäß Randnummer sowieso, des EuGH-Urteils sowieso, ist geregelt. Und die habe ich mir jetzt zusammengesucht und zusammengestellt, damit ich dann, wenn wir darauf Bezug nehmen wollen, damit ich dann auch exakt die Quelle nennen kann. Mhm. Weil das ist mein Anspruch, nichts polemisieren, nicht schwurbeln, sondern Fakten und Daten und Quellen, die jeder öffentlich nachvollziehen kann.
Alles, was geht, verlinken wir natürlich in den Shownotes, wie immer. Könnt ihr also nachschauen nachher. Und wir haben dort ständig auch verlinkt den Link zu der Spendenaktion für die Klage gegen die EU-Kommission, richtig?
Gegen die EU-Kommission, genau, gegen den Europäischen Rat und gegen das EU-Parlament.
Wo es um den Schutzstatus geht, eine ultra wichtige Klage ist das. Wir gehen davon aus, dass da sogar tatsächlich Aussicht auf Erfolg besteht, das ganze Thema Schutzstatus nochmal aufzurollen. Deswegen ist jeder Cent von euch umso wichtiger. Der Link für die Spendenaktion in den Shownotes. Also bitte einfach nachher, wenn ihr nochmal vorbeischaut, dort den anklicken und ein bisschen Geld dalassen. Ist für einen wirklich guten Zweck, muss man sagen.
Ja, weil es hier ja, wie gesagt, nicht nur um den Wolf geht, sondern der Wolf hier ja das Symbol des Artenschutzes ist und praktisch die Ikone des Artenschutzes. Deshalb hat Ursula von der Leyen auch dafür gesorgt, dass diese Ikone zuerst geköpft wurde. Und diese Art und Weise, wie der Schutzstatus einer streng geschützten Art geschwächt worden ist, ist halt, ja, wie soll ich das ausdrücken, stellvertretend für den Umgang der EU-Kommission und der Rechten und Konservativen in Deutschland wie auf EU-Ebene mit dem Umgang der Natur.
Womöglich ist es ein Vorgeschmack, ein bitterer. Deswegen heißt es, dagegen zu steuern, solange es noch geht. Und ich glaube, wir sind jetzt auf den entscheidenden letzten Metern und müssen jetzt wirklich alle Kräfte bündeln. Wir müssen aufklären, wir müssen aktiv werden, wir müssen vor Gericht ziehen, wir brauchen Geld und wir brauchen euch.
Wenn die Kommission damit durchkommt, dann ist wirklich bald das Licht aus hier in Sachen Natur- und Artenschutz. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch damit auskennt, so ein bisschen mit EU-Politik. Letztens ging ja auch die Umfrage rum, dieser Call for Evidence. Da hat die EU-Kommission in der Sommerpause, in der Hoffnung, es würde niemanden interessieren und niemanden auffallen, einen Aufruf gestartet zum Anhörungsverfahren im sogenannten Omnibus-Verfahren, das Omnibus-Verfahren, das nennt man so, weil das eine Bündelung, also ein Paket ist von gesetzlichen Maßnahmen, die mit einmal umgesetzt werden können, um den Natur- und Artenschutz zu schwächen. Da geht es aber nicht nur um konkrete Schutzvorschriften für Natur und Arten, sondern auch um Beteiligungsrechte, um Beschleunigungsverfahren, um Prüfungsverfahren vor Eingriffen in Natur und Landschaft. Das soll alles abgeschwächt werden mit einem Maßnahmenpaket an Gesetzen. Das nennt man Omnibusverfahren. Und das will die Kommission im späten Herbst veröffentlichen und hat dafür jetzt während der Sommerpause auf der EU-Plattform Have Your Say ein Anhörungsverfahren gestartet. Hoffentlich haben viele von euch den Aufruf der NGOs erhalten, über E-Mail oder sonstiges, sich an dieser Anhörung zu beteiligen und der Kommission mal ordentlich die Meinung zu geigen.
Kann man da noch mitmachen jetzt? Oder ist das schon abgeschlossen?
Die Deadline, die war der 10.9., die war auch ganz kurz absichtlich auch so gemacht von der EU-Kommission. Das folgt, wie gesagt, dieser Strategie, den Generalangriff auf den europäischen Naturschutz.
Das ist ganz schön tricky, was da gemacht wird. Wir haben es ja geteilt in Social Media. Wir haben es natürlich auch alle, wir haben da alle mitgemacht. Aber ich hoffe auch möglichst viele von euch. Leider können wir das jetzt nicht nochmal nachholen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber es werden bestimmt noch andere Gelegenheiten kommen. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke auf diesen Sommer, glaube ich, hatte eine Ministerin in diesem Land ganz besonders großen Stress, weil der sind wirklich so ein bisschen die Fälle davon geschwommen. So sah es zumindest aus vor wenigen Wochen, als ihr Staatssekretär plötzlich Eigendynamik aufnahm und in der Sommerpause während des Urlaubs der Ministerin ein Interview der BZ hier in Berlin gab und sich dort über sehr, sehr abenteuerliche Wolfszahlen ausließ und über dem daraus für ihn zu erfolgenden Abschussquoten. Also wir reden jetzt hier, ist für jedermann, glaube ich, klar, von der Umweltministerin des Landes Brandenburg, Hanka Mittelstädt, und ihrem Staatssekretär Gregor Bayer. Letzterer hat sich jetzt schon erledigt, er ist des Amtes enthoben worden, aber die Probleme bleiben ja bestehen. Ja, und er hat eine Tür geöffnet, ein Tor zur Hölle, und hat da im Prinzip eine Debatte losgetreten, die man jetzt wieder einfangen muss. Das ist für so eine Ministerin sicherlich nicht einfach, aber gestern war so der erste Tag, wo sie richtig in voller Kraft in die Öffentlichkeit getreten ist. Es gab das Wolfsplenum hier in Potsdam, und da kamen so verschiedene Leute zu Wort. Da hat man nochmal wirklich alle Seiten angehört und alle Fakten auf den Tisch gelegt. Anschließend gab es eine Pressekonferenz, und Hanka Mittelstädt ist das erste Mal da wirklich alleine vor die Presse getreten und hat ihren Weg verkündet. Hast du das mitbekommen im Fernen, ja, wherever du gerade bist?
Genau, habe ich mitbekommen, und ich habe auch ihr Statement dazu gesehen, und da habe ich schon wahrgenommen, dass sie ganz schöne Bauchschmerzen habe. Also das war ihr vermutlich sehr peinlich, was ihr Staatssekretär da fabriziert hat, und hat sie da ganz schön in die Enge gedrängt.
Ja, kann man so
aber
sagen.
Aber ich finde, das hat sie trotzdem gut gemacht.
Also ich finde, sie ist eine gute Krisenmanagerin. Sie hat jetzt im Prinzip sich das Heft des Handelns zurückgeholt. Sie sitzt jetzt am Zug. Es wird jetzt von ihr abhängen, wie es mit den Wölfen in Brandenburg weitergeht. Klar ist ja, dass Brandenburg so ein bisschen Signalwirkung haben wird. Alle gucken jetzt auf Brandenburg, und da ist der Druck natürlich jetzt umso größer auf Frau Mittelstädt. Aber ich denke mal, sie macht genau das Richtige, und zwar informiert sie sich jetzt erstmal, und sie lässt tatsächlich, und das war gestern auf dem Wolfsplenum ja auch so, sie lässt tatsächlich alle Stimmen zu Wort kommen. Da war der Bund Naturschutz, der NABU war da, es war ein Jäger da, ja, der einen Vortrag gehalten hat, einen Impulsvortrag, es war natürlich Schäfer da, ist klar. Also alle Seiten wurden gehört, es wurden wirklich Fakten auf den Tisch gelegt, und sie hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, dass sie es eindrücklich fand, wie viel dafür spricht, eben diese von Bayer angekündigte Bestandsregulierung, diese Quotenjagd nicht zu machen. Ne? Also das hat sie schon mal so durchblicken lassen. Das heißt jetzt nicht, dass die Wölfe womöglich ungeschoren davonkommen in Brandenburg, aber es lässt zumindest auf einen sachlichen Diskurs und auf eine wirkliche sachliche Lösung schließen, hoffe ich zumindest.
Ja, wenn dann noch hinzukommt, dass man die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, die wissenschaftlichen Fakten akzeptiert, dass eben eine Regulierung, ein Bestandsmanagement ökologischer Schwachsinn ist und auch überhaupt nicht erforderlich ist, und dass man sich wirklich darauf konzentriert, eine wirksame Methode zu finden, wie man denn wirkliche, also den eigentlichen Wolf identifizieren und erwischen kann, der es gelernt hat, fachgerecht errichtete Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden. Darauf sollte man sich konzentrieren, ne? Und nicht auf eine Quotenjagd oder auf das Erschießen wolfsfreier Zonen, weil das ist erstens nicht praktikabel, nicht nachhaltig und auch EU-rechtlich verboten.
Ja, genau. Und sie hat gestern auf der Pressekonferenz auch ganz klar gesagt, sie ist ergebnisoffen in dieser Debatte unterwegs, und sie hört sich wirklich alles an. Sie wird sich einen Überblick verschaffen. Sie hat das jetzt selber in die Hand genommen, und es wird jetzt zwei Arbeitsgruppen geben nochmal in Brandenburg, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und zusammen will man denn zu einer guten Lösung kommen. Also ich finde, das klingt ganz gut. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, sie sprach davon, dass man im Monitoring auf die Jägerschaft zugehen wolle.
Was wichtig ist, hier muss man unterscheiden. Eine Mitwirkung der Jägerschaft im Monitoring ist schon erwünscht. Das findet zum Beispiel in Sachsen-Anhalt auch statt. Das hat den Hintergrund, weil eben die Jäger diejenigen sind, die am meisten sich im Wald aufhalten und sich am besten in den Revieren auskennen. Eins ist aber ganz wichtig, und das sollte so bleiben: die Zuständigkeit für die Evaluierung und für die Durchführung des Wolfsmanagement, des Monitorings und so weiter, muss in wissenschaftlicher Hand bleiben und damit in der Zuständigkeit der Naturschutzverwaltung bleiben. Das muss so sein. Das ist ganz wichtig.
Das sehe ich auch so. Ansonsten gibt es da wirklich Interessenskonflikte. Das sehen wir ja anderswo, ne? Dass da die Jäger dann auch mal irgendwie auch Sachen nicht, also Sichtungen nicht melden und so weiter.
Sprechen wir es ruhig aus. Das ist Niedersachsen, und das ist in NRW, wo die Jägerschaft Ich verklemm's mir jetzt.
Okay.
Also, Stichwort Gloria, wir wissen alle, was da passiert.
Um Gloria verspreche ich an dieser Stelle, wird es noch vor Weihnachten in einer langen, in einer ausführlichen Folge gehen.
Zu diesem Thema Wolfsmanagement oder Entnahmen auf jagdrechtlicher Basis habe ich auch einen Sprechpunkt vorbereitet, ja.
Würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal die Schublade für Brandenburg zu. Da ist jetzt momentan auch wirklich nichts passiert, was uns jetzt interessiert. Da müssen wir jetzt in die Zukunft blicken und dem halt
aber
hoffen.
Was, ne? Ich klasse fand, das möchte ich auch mal sagen, die Aktionen vom NABU und BUND Brandenburg zusammen mit dem Schafsverband, mit dem Herrn Kutschnick heißt er, glaube ich, ja?
Mhm, genau.
Ja, genau, die fand ich richtig klasse. Das war eine super Aktion.
Du meinst die Pressekonferenz am 5.
Genau.
September? Ja, fand ich auch großartig. Ja, da ist man geschlossen vor die Presse getreten und hat sich ganz klar der Quotenjagd eine Absage erteilt. Und
vor allen Dingen auch, dass die Schäfer mal ein Statement abgegeben haben, gesagt, Leute, was die Jäger hier wollen, das entspricht nicht unseren Interessen. Ja, weil die Jagd auf den Wolf schützt unsere Schaf nicht. Na, und das fand ich echt klasse.
Das kam sogar vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg.
Genau, ja, also wirklich. Das war eine ganz super Aktion.
Dann können wir jetzt nicht mehr, als um unsere Blicke geschärft auf Brandenburg zu richten und abzuwarten, was da kommt. Ich denke mal, Ende Oktober wird es der Fall sein, wie in Thüringen ja auch und anderswo, wo man jetzt einfach erstmal abwartet, was auf Bundesebene passiert, um dann individuell für die einzelnen Länder die einzelnen Managementpläne fix zu machen. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt drin und schauen mal auf die großen Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Was ist das erste Thema, was du besprechen möchtest?
Also ich würde vielleicht noch mal auf den FFH-Bericht eingehen.
Gerne,
ganz kurz.
Sehr gerne.
Ja, um da zu verdeutlichen, was Deutschland hier getrieben hat. Dann würde ich, also nach dem FFH-Bericht würde ich darauf eingehen, was bedeutet jetzt in der Praxis die Änderung des Schutzstatus des Wolfes?
Mhm.
Auswirkungen auf die Übernahme ins Jagdrecht. Genau. Was ist juristisch zu beachten? Konsequenzen für Deutschland, juristische. Und dann noch weitere wichtige Punkte, die umgesetzt werden und beachtet werden müssen. Da komme ich dann nochmal auf das Thema Umweltkriminalitätsrichtlinie, EU-Umweltinformationsrichtlinie, Umweltdemokratie, Management oder Entnahmen von Problemwölfen auf jagdrechtlicher Basis. Das ist nämlich gar nicht, also das wäre nicht EU-rechtmäßig. Also in der Konsequenz alles, was vorgesehen ist von der Bundesregierung zur Änderung des BNHG und zur Änderung des Bundesjagdgesetzes, würde gegen EU-Recht verstoßen. Mhm. Ja, das hatten wir ja schon mal am Anfang.
Jo, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der FFH-Richtlinie, was du angekündigt hast eben.
Es gibt, wie gesagt, ein Berichtstool von der European Agency of Environment. Und da kann jeder die Datenblöcke der einzelnen Mitgliedstaaten zum FFH-Bericht abrufen. Und da habe ich mir mal die Arbeit gemacht und habe das von Schweden heruntergeladen, bin in die einzelnen Tabellen reingegangen und habe mir das angesehen.
Mhm.
Und da habe ich entdeckt einmal den Beweis dafür, dass der Referenzwert für die günstige Populationsgröße in Schweden politisch bestimmt worden ist.
Okay.
Und zwar gibt es da tatsächlich, das ist sogar online gestellt, kann sich also jeder abrufen, eine Weisung der schwedischen Regierung an die Umweltschutzbehörde, den angegebenen Referenzwert für den Wolf zu melden. Die Regierung beauftragt die schwedische Umweltschutzbehörde im Rahmen der schwedischen Berichterstattung 2025 an die Europäische Kommission gemäß der Richtlinie 92, das ist die FFH-Richtlinie, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, bla bla bla, 170 als Referenzwert hinsichtlich der Populationsgröße für den günstigen Erhaltungszustand der schwedischen Wolfspopulation zu melden. Und mit 170 ist ja nicht die Populationsgröße P, also Rudel gemeint, sondern Individuen. Da steht in den Tabellen ein I, das steht für Individuum. Also 170 Individuen, Wölfe, als günstiger Referenzwert für die Population in Schweden. ist es krank.
Aber ja? Dabei ist doch, also ganz kurz für mich zum Verständnis. Ich bin jetzt immer diejenige, die so die Fragen stellt, die Hörerinnen und Hörer haben. Referenzwerte gibt es doch eigentlich gar nicht. Die Zahl ist doch eine feste, wissenschaftlich ermittelte Größe, die ermittelt wird aufgrund von Monitoring-Daten. Und dann kriegen wir eine Anzahl an Wölfen und an Rudeln und an Einzeltieren und an Paaren und so weiter. Und das fließt dann dahin und dann wird bewertet, ob das günstig ist oder nicht. Und hier wird jetzt gesagt, wir sagen, das ist unser Referenzwert und den wollen wir anstreben. So ist, habe ich das richtig verstanden?
So hat das die schwedische Regierung jetzt gemacht, genau. Ne? Tatsächlich haben die das jetzt schon für den jetzigen Bericht eingetragen. Also wie gesagt, dieser Meldebericht 2025, der ist ja für den Zeitraum, Berichtszeitraum 2019 bis 2024. Der FFH-Bericht wird immer alle 6 Jahre gemeldet. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt hat die schwedische Regierung, hat die schwedische Umweltschutzbehörde angewiesen, für den jetzigen Bericht, der zum Ende Juli abgeliefert werden musste, jetzt schon den Referenzwert auf 170 Individuen festzusetzen. Mhm. Und das kann jeder sehen, da steht in den Tabellen drin, da steht für die, was ist denn das für eine Region? Boreale? Ja, glaube ich, ist das genau. Und die Kontinentale. Für die Boreale stehen da 166 Individuen und für die Kontinentale 4 Individuen.
Aha, okay.
So, ja. So. Und jetzt kommt's. Die schwedische Umweltschutzbehörde hatte wohl aber noch so viel Mumm oder so viel Freiheit, in den Bemerkungen dazu einzutragen, die Populationsgröße und der Referenzwert werden als Anzahl aller Individuen angegeben, nicht als Zahl geschlechtsreifer Individuen. Das bedeutet, dass die in dieser Zahl selbst die Welpen mit einzählen, die ja noch gar nicht fortpflanzungsfähig sind.
Aha.
Das heißt, die 170, ja, das ist die Anzahl der Individuen, egal wie alt die sind. Und das, ja, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erklären, wenn davon vielleicht 2/3 geschlechtsreif sind, fortpflanzungsfähig sind, dann ist das viel. Mhm. Also hier ist praktisch die Wiederausrottung des Wolfes in Zahlen beschlossen, ne? So, was schreiben Sie weiter? Zuvor ohne Beachtung der FFH-Richtlinie festgelegt wurde. Das hat die Umweltschutzbehörde hier noch reinschreiben dürfen, ja? Eine Schätzung der Zahl geschlechtsreifer Individuen ist stattdessen unter der Spalte sowieso angegeben. Die Populationsgröße wird den Regionen anhand des Anteils der regionalen Dichte und mit Rofkörper. Also das heißt hier, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber die haben die Wölfe in Schweden nicht tatsächlich gezählt oder genetisch nachgewiesen oder sonstiges, sondern die haben das kann man auch runterladen. Die haben das mit Hilfe von statistischen Berechnungen, Modellberechnungen, haben die mögliche Anzahl der Wölfe in Schweden ermittelt. Und aufgrund dieses statistisch ermittelten Wertes haben die dann die Referenzgröße von 170 festgelegt.
Okay.
Ist doch krass, ja. Das ist echt krass.
Wenn man sowas an die EU-Kommission jetzt schickt, dann müssen die sich doch, ich sag's mal so, verarscht vorkommen und müssen doch mal eine Rückfrage stellen und sagen, hey, pass auf, es ging die Spielregeln. Wir wollten das eigentlich anders. Hier ist es nochmal zurück. Mach das mal besser. Passiert sowas? Mhm.
Das weiß ich nicht. Tja, eigentlich schon, ne?
Wollen wir da mal anrufen und fragen? Nein, also das wird natürlich nicht passieren. Ja, ich glaube, diese Kröte wird geschluckt, das wird so hingenommen, weil Schweden ist ja sicherlich nicht das einzige Land, was sowas macht.
Ja, und ich wollte noch eins hinzufügen. Ne? Hier gibt es ja dann noch eine zweite Tabelle. Da geht es um die Zukunftsaussichten der Population. Und da durfte die schwedische Umweltschutzbehörde noch reinschreiben, sowohl eine politische Entscheidung, das ist ganz wichtig, sowohl eine politische Entscheidung, die günstige Referenzgröße der Population erheblich zu senken, als auch die tatsächliche Populationsgröße, können den Erhaltungszustand künftig negativ beeinflussen. Die tatsächlichen Auswirkungen sind aufgrund biologischer und rechtlicher Unsicherheiten schwer vorherzusagen. Schlimm, ja.
So. Naja, ich meine, das ist im Prinzip das Wiederausrottungsurteil für den Wolf. Wir haben ja schon die genetische Verarmung in Schweden. Er gilt ja schon quasi als nicht mehr, diese Population gilt ja nicht mehr als überlebensfähig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und funktional ist sie sowieso schon ausgestorben. Und das ist sozusagen das berühmte schwedische Modell. Mhm. Ja, das ist die politische Festsetzung von Referenzwerten entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse und vor allen Dingen entgegen der FFH-Richtlinien, weil das Ziel ist ja, einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen und die Arten zu erhalten und ihr langfristiges Überleben zu sichern. Mhm. Davon kann ja hier bei diesem Modell nicht die Rede sein. Mhm. Es ist nicht wissenschaftsbasiert, weil die Wölfe, die werden ja nicht über genetische Nachweise nachgewiesen und gezählt, sondern anhand von statistischen Berechnungsmodellen. Und das ist, wie gesagt, alles öffentlich, ne? Nur das Problem ist, wenn das niemand weiß, versteht auch keiner, worum es da eigentlich geht.
Nein. Ja?
So, und jetzt das nächste. Jetzt habe ich mir nämlich die gleichen Tabellen für Deutschland auch rausgezogen.
Jetzt
das kann
spannend.
Das kann sich nämlich auch jeder machen. Und Deutschland hat, wie gesagt, nur für die kontinentale und für die atlantische biogeografische Region gemeldet.
Für die Alpine nicht.
Für die Alpine nicht, genau. Und in der Tabelle Regions Population, da sind Werte eingetragen, da habe ich gestutzt.
Also mich würde jetzt interessieren, sind das Werte auf Grundlage von Monitoringdaten, von wissenschaftlichen Monitoringdaten oder Fantasiewerte?
Ja, das ist eben nicht nachvollziehbar, weil Deutschland das nicht transparent gemacht hat und weil UIG-Anfragen bezüglich der wissenschaftlich ermittelten Referenzwerte nicht beantwortet worden sind.
Die habt ihr gestellt und die sind nicht beantwortet worden?
Man hat umschweifend geantwortet, also nur mit Textblöcken. Also
man hat die Fragen nicht beantwortet.
Man hat die Fragen nicht beantwortet, genau.
Krass.
Und die wissenschaftlich ermittelten Referenzwerte, die existieren vermutlich seit Ende 2023, die passen nun aber nicht in das Vorhaben, einen günstigen Erhaltungszustand
also
zu erklären.
Dann, was hast du denn da jetzt gesehen? Was steht da drin in diesen Tabellen?
Genau. So, erstmal für die kontinentale Region, da steht tatsächlich drin, dass in der Bemerkung hinten, wie das ermittelt worden ist, das ist auch so ein Schwall hier, die Datenlage zur Canis lupus ist ausreichend und zeichnet ein gutes Bild der innerhalb der kontinentalen Region sehr unterschiedlichen regionalen Situationen. Die methodische Zusammenführung dieser Daten für die Gesamtbewertung konnte allerdings noch nicht abgeschlossen werden, sodass hilfsweise die Meldung unbekannt erfolgt. Diese Vorgehensweise ist der besonderen Dynamik, Diese Vorgehensweise der besonderen Dynamik der positiven Entwicklung der Art Canis lupus in Deutschland in den letzten Jahren und den geografischen Besonderheiten innerhalb der biografischen Region geschuldet. Kannst du mir noch folgen?
Ich kann dir folgen und ich staune gerade. Ja, ja, ja. Hm.
Die Gesamtbewertung wird so bald wie möglich abgeschlossen und der Erhaltungszustand festgestellt. Eine Gucke.
Aha.
Und auch die Europäische Kommission übermittelt.
Mhm. Das war aber mit der EU-Kommission ja nicht abgesprochen. Wir, also Deutschland, hatte beantragt eine Verlängerung der Frist. Ne? Da hat es geheißen, nein, ihr müsst zum 31.07. liefern. Das haben sie dann getan und haben da aber gleich reingeschrieben, wir akzeptieren keine Fristen, wir liefern nach, ob ihr wollt oder nicht. Richtig?
Also was, ob die das tatsächlich mit der Kommission ausgehandelt haben und ob die Kommission irgendwas zugesagt hat, das ist nicht belegt.
Okay.
Genau. Und wir haben aber von dem Europe Direct Center, Service Center, eine Antwort bekommen auf eine Anfrage. Dieses Service Center hat geantwortet, dass nach Rücksprache mit der Kommission, Generaldirektion Umwelt, geringfügige Überschreitungen toleriert werden und dass die EU-Kommission alle Staaten und alle Verwaltungsbehörden über die Ergebnisse des letzten EuGH-Urteils vom Juni informiert hat.
Okay.
So. Und wenn man zum Beispiel in dieses Meldetool schaut, wo die Datenpakete abrufbar sind, da steht zum Beispiel drin, für Deutschland abgeliefert und Final Feedback.
Also das heißt, das steht in der Tabelle drin, dass wir abgeliefert, da ist ein Häkchen hinter.
Genau,
so. Ja. So. Dann noch mal ganz zurück zu der kontinentalen, zu dem Erhaltungszustand der kontinentalen Population. Wir reden jetzt hier von welchen Bundesländern? Also Thüringen.
Das ist ganz schön.
Brandenburg
groß.
Und so weiter. Also viele Bundesländer. Worauf ich hinaus will, ist, alles Bundesländer, die ja bekannt sind für ein gutes und bewährtes Monitoring. Das heißt, die haben belastbare Zahlen vorliegen, die aber nicht eingeflossen sind in diese Aussendung.
Die wurden nicht akzeptiert, weil man sich politisch nicht auf die Festsetzung eines Referenzwertes einigen konnte.
Also die wurden in Deutschland nicht akzeptiert.
Genau.
Aber die liegen vor. Also wir haben wissenschaftliche Daten, wie viele Wölfe es wirklich gibt. Das ist das, worauf ich hinaus will gerade.
Es gibt eine gute wissenschaftliche Datenbasis, auf deren Basis die Anzahl der Wölfe evidenzbasiert abgeschätzt werden kann, weil die genaue Individuenzahl, das ist einfach nicht ermittelbar, okay. Das ist nicht machbar. Aber je besser die Datenlage ist, desto besser kann man anhand statistischer Methoden die ungefähre Anzahl der Individuen sehr, sehr gut abschätzen.
Okay. So, und
nicht schätzen, sondern das ist statistisch ermittelt.
Berechnen, ja. Das kann man statistisch. Jeder, der das an der Uni mal hatte, weiß, wie statistisch.
Genau.
Und das kann man ermitteln, da kann man einen Wert ermitteln und den kann man dann bewerten und sagen, der ist günstig oder nicht günstig. Also diesen Wert gibt es theoretisch, aber die Politik hat gesagt.
Da gibt es ja dann verschiedene Überprüfungsmöglichkeiten, Konfidenzintervalle und nach Pearson und was nicht alles. Also wer sich ein bisschen mit Statistik auskennt, der weiß, dass, also ohne Statistik geht in der Wissenschaft gar nichts.
Eben.
Ja. Und das ist wichtig, auch die wissenschaftlich ermittelten Referenzwerte für die günstige Population, die existieren. Aber die führen nicht zu dem Ergebnis, was die Regierung jetzt haben möchte, nämlich den günstigen Erhaltungszustand zu erklären, um die Jagd auf den Wolf zu eröffnen.
Okay.
Um ihre Wahlversprechen einführen zu können.
Gut.
Ja.
Aber in anderen Regionen, also in der atlantischen Population, ist der günstige Erhaltungszustand laut FFH-Bericht an die EU-Kommission bereits erreicht bei uns.
Ja, das steht drin. Hier steht, und das hat mich echt stutzig gemacht, hier steht bei zusätzliche beste Größe steht hier ein Wert von 53 Rudeln. Dann steht bei, jetzt kommt's, genau. Dann steht in der Spalte Favorable Reference Population Value, also der Referenzwert für die günstige Population. Da steht für die atlantische Region eine Zahl von 44 Rudeln. Wo in Schweden die Zahl von 177 steht.
Okay.
Individuen.
Okay.
Ja. Also hier haben wir praktisch schwarz auf weiß den Beweis, dass die Regierung an der Öffentlichkeit vorbei, ohne Konsultation der NGOs, hier einen Referenzwert für die günstige Population eingetragen hat von 44 Rudeln für die atlantische Region.
Okay.
Schwarz auf weiß.
Mhm.
Wie wurde der festgelegt? Wie wurde der ermittelt? Und warum? Wurde nicht kommuniziert. Auf UIG-Anfragen wurde nicht geantwortet. Und dann steht hinten bei Bemerkungen dazu, Populationsstrukturparameter sind normal, was auch immer das heißen soll. Die günstige Gesamtpopulation sind 44 Rudel und Paare. Methodik zur Ermittlung der Populationsgröße in EU-Einheit. Was heißt das? Übernahme, Angabe, Monitoring, Gruppe, Großkarnivoren.
Wie kommt diese 44 zustande? Erklär mir das.
Ja, keine Ahnung.
Ach so.
Keine Ahnung.
Also und Schweden hat eben deutlich weniger. Oder was ist jetzt dieses Gefälle zwischen Deutschland und Schweden? Das musst du uns noch mal kurz einordnen.
Also für Deutschland Deutschland hat hier eingetragen 44 Rudel.
Ja. Ja,
also P, da steht die Einheit ist P, das ist für Population, also für meint hier in dem Zusammenhang Rudel. Und bei Schweden steht dahinter ein I für Individuen.
Okay.
Schweden hat eingetragen 170 Individuen.
Mhm.
Und Deutschland hat hier eingetragen 44 Rudel.
Mhm.
Ja.
Und das geht
für die Atlantikregion. Nein, aber der Punkt ist ja, wer hat denn diesen Wert festgelegt?
Genau, ach so, das ist die Frage.
Günstige, der Wert, der Referenzwert für die günstige Population.
Mhm.
Ja, der ist hier festgesetzt worden, willkürlich.
Okay.
Auf 44 Rudel für die gesamte atlantische biogeografische Region.
Dieser Wert ist ja eigentlich ganz klar definiert. Also die Voraussetzungen für diese günstige Populationsgröße sind ja ganz klar definiert und können nicht politisch festgelegt werden. Ich glaube, das ist genau, oder?
Ja, richtig. Also die dürfen nicht politisch festgelegt werden. Das verstößt gegen die FFH-Richtlinie und gegen die Urteile des EuGH. Darüber hinaus kann man nicht eine fixe Zahl für so einen Wert nehmen. Das sollte eher mehr ein Referenzbereich sein, in dem die Anzahl variieren kann.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ja, und wie der günstige Erhaltungszustand definiert ist, die Voraussetzungen dazu, das hatten wir in der letzten Folge schon mal erläutert, das ist in der FFH-Richtlinie in Artikel 1 geregelt.
Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, das könnt ihr auch mal nachlesen. Genau. Also das heißt, der Erhaltungszustand, der ist eigentlich nicht verhandelbar, geschweige denn Auslegungssache für die Politik. Da gibt es ganz klare Parameter und daran wären wir auch gut beraten gewesen, wenn wir uns daran gehalten hätten.
Mhm. Ja. Na, und wir erinnern uns an die Recherche von Riff Reporter, der ja den ursprünglichen Berichtsentwurf des BFN aufgedeckt hat. Und das BFN hatte ja ermittelt, dass in allen drei biogeografischen Regionen in Deutschland der Erhaltungszustand schlecht bis ungünstig, also ungünstig schlecht ist.
Ja, ja.
Und wie gesagt, und das hier, ja, und trotzdem hat Deutschland sich ja hinreißen lassen und hat hier wahrscheinlich einfach einen Referenzwert eingetragen von 44 Rudeln für die gesamte atlantische Region, ohne das zu kommunizieren, ohne zu erklären, also das verstößt gegen das Transparentgebot, gegen Prinzipien der Umweltdemokratie. So geht das nicht. Ja.
Das ist absolut, also geneigt dazu, das Vertrauen in die Politik zu schwächen. Und genau das können wir ja gerade nicht gebrauchen. Also ich wundere mich jetzt gerade sehr, dass sowas passiert, weil man muss sich natürlich auch fragen, warum tun wir das? Also warum passiert sowas? Weil das Ziel der Bejagung ist, Quotenjagd.
Ja, genau.
Okay.
Man möchte die Wahlversprechen einhalten. Der Druck, der Lobby ist wohl immer noch immens groß. Und der Wolf ist immer noch politische Verhandlungsmasse.
Mhm.
Und man benutzt den Wolf, um ja von seinem eigenen Unvermögen abzulenken. Das sieht man ja fast täglich, gerade CDU und CSU-Politiker. Die stellen sich dann immer hin und faseln was von ins Jagdrecht aufnehmen und Bestandsmanagement. Und in den Alpen ist kein Herdenschutz möglich. Wir fordern wolfsfreie Zonen und so weiter.
Mhm.
Und das sind immer dieselben Vertreter, die sowas fordern. Und manche Politiker, die stellen sich dann eben daneben, ne, neben solche Almöhis und versprechen denen dann hier mit der Aufnahme ins Bundesjagdrecht, sind all eure Probleme gelöst.
Mhm.
Weiß nicht, ob man damit die Nörgler und Drängler einfach nur stillhalten oder beruhigen möchte. Keine Ahnung.
Mann.
Eine österreichische Freundin von mir sagte mal, Abschüsse sind die Beruhigungspille für das dumme Volk.
Ja, das ist richtig. Aber es bringt ja nichts. Ich meine, die Sorgen bleiben und das Problem wird nicht gelöst. Also wird auch die Unzufriedenheit bleiben. Also
ja, und das
ist ein Trauerspiel.
Ein Trauerspiel. Und das ist das Problem, dass man hier ja, wie gesagt, gegen umweltdemokratische Vorgaben massiv verstößt. Gerade bei den engagierten Bürgern, die sich jahrelang für den Schutz der Natur und der Arten eingesetzt haben und kämpfen, ja, und auch dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eingehalten wird. Die werden hier so hintergangen und so verarscht. Und das macht mich wirklich ärgerlich.
Ganz kurz jetzt mal hypothetisch gesprochen, nehmen wir mal an, das bleibt jetzt so und wir melden jetzt den günstigen Erhaltungszustand, obwohl wir wissen, den haben wir noch lange nicht erreicht. Können und werden die Verbände und Vereine dagegen vorgehen? Ist das überhaupt möglich?
Ja, sie tun es ja schon. Ne?
Gut.
Da kann ich auch nur mich dem Aufruf anschließen, auf die Barrikaden. Ja, das geht nicht. Hier ist ein Zustand hier erreicht worden, habe ich ja in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen. Man kann einfach nur noch mit dem Kopf schütteln, man ist entsetzt. Mhm. Wie sich solche Zustände hier etablieren konnten, das ist einfach erschütternd.
Dann sind wir bei, was hast du jetzt als nächsten Punkt auf der Liste?
Dann würde ich jetzt gerne dazu übergehen, was die Änderung des Schutzstatus des Wolfes in der Praxis bedeutet.
Sehr gut.
Ja.
Da bitte klär uns drüber auf.
Das Bundesnaturschutzgesetz ist noch nicht geändert worden. Das bedeutet, dass in Deutschland der Wolf weiterhin streng geschützt ist. Auf EU-Ebene ist in der FFH-Richtlinie der Wolf von Anhang 4 auf Anhang 5 verschoben worden, mit der Folge, dass die strengen Schutzregelungen des Artikel 12 nicht mehr greifen für den Wolf. Das heißt, das individuelle Tötungsverbot ist weggefallen, der Schutz der Fortpflanzungs- und Lebensstätten ist weggefallen, der Schutz vor Störung und Nachstellung ist weggefallen. Da habe ich mir dann so gedacht, hey toll, ja, dann kann ich jetzt in den Wald gehen und mir einen kleinen süßen Wolfswelpen suchen, wollte ich schon immer haben. Das ist jetzt auf EU-Ebene nicht mehr verboten, weil das Störungsverbot ist nicht mehr gegeben. Das ist doch toll, ne? Das muss man sich mal vorstellen, wie soll ich das ausdrücken, wie hirnrissig das ist, ja.
Furchtbar.
Das wäre die Folge. Ich könnte jetzt in den Wald gehen und, also jetzt nicht in Deutschland, ne, da ist es ja auch streng verboten, aber wenn die das umsetzen in deutsches Recht, dann gehe ich demnächst in den Wald und hole mir einen Wolfswelpen. Mhm.
Ja? Oder ich fütter den an, mache ihn mir vertraut
und
schaffe einen zweiten Bram.
Genau, und schaffe einen zweiten Bram oder einen zweiten Kotti. Mhm, ja, so
genau.
Aus. Das irre, ja.
Aber also, das ist jetzt noch nicht bei uns der Fall.
Nein, bei uns ist das noch nicht der Fall.
Gut.
Und das bedeutet, dass nun für die Anhang 5 Arten der Artikel 14, also der Wolf als Anhang 5 Art der Artikel 14 der Habitatrichtlinie gilt. Und danach ist die Nutzung der Art nur dann erlaubt. Und Artikel 14 spricht auch in keinster Weise von der Jagd oder sowas, ne? Er spricht von Nutzung. Die Nutzung der Art ist erlaubt, solange der Erhaltungszustand nicht gefährdet ist. Der muss erstmal überhaupt gegeben sein. Und er darf durch die Nutzung nicht gefährdet werden. So ist es. Mhm. Und dann, selbst wenn der Erhaltungszustand erreicht ist, bedeutet das immer noch nicht, dass der Wolf dann bejagt werden muss. Ne? Er kann, er muss es aber nicht. In Polen macht man das zum Beispiel auch nicht.
Mhm. Ja. Ja, Polen hat einen ganz eigenen Umgang damit. Da läuft das irgendwie gut. Da ist, da gibt's wesentlich mehr Freiheiten, aber irgendwie wird da mit anders umgegangen. Bei uns ist es so, dass wann immer du mit Jägern von den Jagdverbänden sprichst, dass die dir immer sagen, so, jetzt muss die Bundesregierung ihre Hausaufgaben machen und dann kommt der Wolf ins Jagdrecht und dann haben wir hier freie Fahrt und können die Bestände regulieren. Das wird, ist mir gestern wieder gesagt worden. Das wird so sein oder kriegen die das durch?
Tja, bei dem, wie unsere Politiker und Minister gerade drauf sind, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht, dass sie sich doch noch besinnen. Aber ja, Artikel 14, wie gesagt, erlaubt die Nutzung einer Art nur, solange der günstige Haltungszustand nicht beeinträchtigt ist. Und was heißt das jetzt aber? Ist jetzt Artikel 16 bedeutungslos? Nein, ist es nicht. Und warum nicht? Und jetzt komme ich mal, jetzt muss ich leider was vorlesen und zitieren, damit das deutlich wird. Der Wortlaut des Artikel 16 der FFH-Richtlinie lautet nämlich, und das ist jetzt ganz entscheidend, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt, das ist die erste Voraussetzung, und unter der Bedingung, dass die Population der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmegenehmigung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, die zweite Voraussetzung, können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14, das ist ganz wichtig, im folgenden Sinne abweichen. Und dann folgen die legitimen Gründe für eine Ausnahmeregelung. Das ist zum Beispiel ernsthafte Schäden oder Gesundheit von Menschen, öffentliche Sicherheit und so weiter oder Schäden an Nutztieren und so weiter. So, und das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, solange der günstige Haltungszustand nicht erreicht ist, müssen weiterhin die strengen Voraussetzungen des Artikel 16 für Entnahmen von Wölfen eingehalten werden. Mhm. Das bedeutet, es ist weiterhin eine Einzelfallprüfung erforderlich, es muss eine Ausnahmegenehmigung erstellt werden und sie darf nur erteilt werden, also die Erlaubnis zur Tötung oder zur Entnahme, wenn diese drei Voraussetzungen, die in Artikel 16 Absatz 1 genannt sind, erfüllt sind. Das heißt, es ist keine anderweitige zufriedenstellende Lösung. Herdenschutz muss überwunden worden sein. Die Population darf nicht beeinträchtigt werden. Mhm. Und drittens, es muss einen legitimen Grund geben.
Ja, also alles, wie es in der Vergangenheit schon war.
Genau, so sieht's aus. Mhm. Genau, so war es. Genau.
Aber jetzt verstehe ich auch, warum die unbedingt den günstigen Erhaltungszustand jetzt noch nachmelden wollen. Weil wenn der dann gegeben ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, wenn der dann in Stein gemeißelt in der EU-Kommission vorliegt, dann fühlen die sich frei zu machen, was sie wollen. Das ist jetzt der Grund.
Ja, dann können Wölfe anlasslos abgeschossen werden. Und das massenweise. Ja, und das massenweise. So wie es in Schweden gemacht wird. So sieht's aus.
Dazu habe ich dann trotzdem noch mal eine Frage.
Ja.
Warum machen wir uns überhaupt die Mühe und haben so eine Gesetzgebung überhaupt noch? Warum gibt es überhaupt noch FFH-Richtlinien, wenn sich keiner mehr dran hält? Wenn sich keiner dran hält, brauchen wir das auch gar nicht mehr. Können wir doch sagen, ey, macht, was ihr wollt. Eure Länder, euer Boden, eure Tiere, eure Biodiversität, euer Artenschutz.
Also die FFH-Richtlinie fußt ja auf der Berner Konvention. Und da haben sich viele Länder vor zig Jahren darauf geeinigt, die Natur, also unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und zu schützen, weil die Natur damals in einem erbärmlichen Zustand war und man erkannt hat, dass es so nicht weitergeht, dass wir an unserem eigenen Ast sägen. Und da hatte man sich zum Ziel gesetzt, die Natur zu schützen und wiederherzustellen. Einige Zeit später wurde dann die FFH-Richtlinie, trat die FFH-Richtlinie in Kraft, die für die EU-Staaten gilt, mit den Erhaltungs- und Wiederherstellungszielen, wie wir das heute kennen. Und man muss aber feststellen, dass viele Staaten und darunter auch Deutschland bei der Umsetzung und bei der Erreichung der Erhaltungs- und Wiederherstellungsziele meilenweit hinterherhängen.
Also ich sag mal so, den meisten EU-Staaten ist diese FFH-Richtlinie lästig geworden, kann man so sagen. Gibt es denn Staaten, die EU-konform handeln? Gibt es überhaupt sowas noch in der EU?
Mm-mm.
Nein, keinen mehr. Dann können wir die abschaffen. Okay, dann können wir wirklich jetzt mal ganz zynisch gesprochen, dann kann man das doch alles abschaffen. Hm? Wir treten aus der Berner Konvention aus. Wir brauchen das nicht. Oder wir wollen es nicht. Ich werde jetzt mal wirklich zynisch. Also, weil das alles anzuhören, du hast damit tagtäglich zu tun. Das ist für mich echt hart auszuhalten.
Ich denke, das ist dem politischen Rechtsruck in Europa geschuldet, was wir zurzeit erleben. Es gab ja auch schon mal andere Zeiten, wo man sehr viel Wert auf Natur- und Artenschutz gelegt hat und sich wirklich ins Zeug gelegt hat, das zu verbessern. Ich hoffe, dass diese Zeiten wiederkommen. Als Naturschützer braucht man einen langen Atem, man muss sehr viel aushalten, man braucht sehr viel Geduld, ja, sehr viel Zuversicht und Kraft und man muss einiges einstecken können. Was wir zurzeit erleben, ist natürlich aus meiner Sicht so das letzte Aufbegehren der fossilen Lobby, so nenne ich es mal, die jetzt mit aller Macht versuchen, ihre Ausnutzungsinteressen noch durchzusetzen, obwohl selbst die erkannt haben, dass es so nicht mehr weitergeht. Aber die versuchen jetzt natürlich das Letzte noch rauszupressen, um sich und vielleicht noch einige Angehörige von ihnen hier auf den Berg zu bringen, auf den sicheren Berg sozusagen. Ja, und der Rest ihnen dann egal. Also das ist Egoismus und Kapitalismus in seiner pursten entsetzlichsten und menschenverachtenden und naturverachtenden Form.
Ja, absolut.
Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, das bleibt nicht immer so. Und diese Leute werden ihre gerechte Strafe kriegen. Vielleicht habt ihr das heute mitbekommen, ne? Bolsonaro, ja, der Tropentrump, der ist heute zu 27 Jahren Haft verknackt worden. Das ist doch mal was.
Tropentrump. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist eine gute Nachricht. Die Frage ist, wie lange bleibt er im Bau? Wird er nicht auch irgendwann begnadigt, ne? Von irgendeinem seinesgleichen? Also das ist ja auch immer zu. Das ist immer so diese die Befürchtung.
Das ist egal.
Die
da, ja, aber stimmt. Egal, aber das ist trotzdem ein Signal. Leute,
ja, starkes so Zeichen. Ja.
Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Es geht nicht mehr. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass das nicht immer so bleibt, die Lage. Mhm. Und die Menschen erkennen das zunehmend. Was ich sehr schwierig finde, ich kann das auch nachvollziehen, seit ich mich mit der Materie hier befasse, so ganz intensiv zum mit dem Wolf auch, was ich in der kurzen Zeit alles dazugelernt und entdeckt habe, ich hatte da vorher nie eine Ahnung von. Ich wusste ja nicht mal, was ist denn die FFH-Richtlinie. Und dann kommst du mir mit solchen Begriffen wie günstiger Erhaltungszustand oder Referenzwert oder FFH-Berichtsmeldung, Meldetool, sowas. Keine Ahnung, was das war. Mhm. Und das geht den allermeisten Menschen so. Mhm. Weil das alles nicht transparent gestaltet ist. Der Zugang zu diesen Informationen ist wahnsinnig kompliziert. Wenn du nicht weißt, nach was du suchen musst, genau, findest du das alles nicht. Und die Menschen, die sich vielleicht gerne engagieren und die das Thema auch interessiert, die das triggert, die auch wütend sind über diese ganze Situation, die haben es echt schwer, diese Informationen abzurufen, um sich dann engagieren zu können auch.
Mhm. Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die sich so einsetzen, die ihre komplette Freizeit opfern für dieses Thema, die den kompletten Sommer drinnen verbracht haben, so wie du. Ja, du warst, glaube ich, gar nicht draußen richtig. Du hast die ganze Zeit im Büro gesessen, du hast Akten gewälzt, du hast dich durchs Internet leiten lassen, du hast Sachen recherchiert, du hast alles zusammengetragen. Zig Seiten, Dutzende von Seiten, von Linksammlungen, von Factsheets hast du zusammengestellt. Dieser Sommer, der wird sich bei dir eingebrannt haben, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Mhm. Aber am Ende des Tages werden wir, glaube ich, sagen, wie gut, dass du das gemacht hast, weil das ist die Basis für alles, was jetzt kommt. Auf eins können sich, glaube ich, auch alle gefasst machen. Wir werden das natürlich so nicht hinnehmen. Und es gibt teilweise wirklich sehr, sehr einflussreiche Verbände und Vereine, die jetzt sich natürlich auch schon auf diesen Worst Case vorbereiten und die auch sagen, wir können das nicht akzeptieren, weil es außerhalb der rechtlichen Legalität liegt und deswegen müssen wir irgendwas tun und da wird was passieren. Also jeder, der jetzt irgendwas im Schilde führt, muss damit rechnen, dass das nicht einfach so wie geplant untergeht im Nachrichtenalltag, sondern da wird es Gegenwind geben und zwar fundierten, sachlichen, ne, und eben halt auch juristischen Gegenwind.
Ja, wichtig ist, wie gesagt, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass das, was die Bundesregierung und die Minister hier vorhaben, das verstößt gegen Europarecht und verstößt gegen die Rechtsprechung des EuGH. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Das muss denen erklärt werden, weil die CDU und CSU-Politiker, die lassen einfach nicht ab von ihren Lügen. Tagtäglich kommt dann wieder so eine Meldung rein, der Wolf muss ins Jagdrecht, der günstige Haltungszustand ist längst erreicht. Mhm. Und mit der Übernahme ins Jagdrecht und mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen wir eine europarechtliche Grundlage für ein regional differenziertes Bestandsmanagement.
Ja, genau, das hatte ich gehört.
Das ist Bullshit. Okay. Sorry für diesen Kraftausdruck. Das ist Bullshit.
Aber wir haben jetzt ja vernommen, du hast ja schon gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass das Bundesnaturschutzgesetz im Augenblick gerade geändert wird. Und zwar in welche Richtung? Was wird daran jetzt geändert? Der Wolf kommt da raus und kommt dafür ins Jagdrecht? Oder gibt es vielleicht eine Lösung, wo man sagt, der Wolf bleibt im BINATSCHG und geht zeitgleich aber auch ins Jagdrecht mit rein? Geht sowas? Und was ist da geplant?
Wie das juristisch gehen soll, ohne dass man die Bundesartenschutzverordnung und die EU-Artenschutzverordnung ändert, weiß ich nicht. Ist mir juristisch ein Rätsel.
Also es wurde zum Beispiel gestern auch auf der Pressekonferenz in Potsdam gesagt, dass der Wolf auf Bundesebene jetzt ins Jagdrecht kommt. Das gilt wohl als beschlossene Sache und davon gehen jetzt alle aus.
Mhm. dann würde wahrscheinlich der Paragraph 2 des Bundesjagdgesetzes geändert. Das heißt, eine Aufnahme des Wolfes dort unter dem Paragraph 2, wo ja auch schon der Luchs steht und andere streng geschützte Arten, was erstmal, wenn man das BNHG nicht ändern würde, was ja dann rechtswidrig wäre, also nicht mit EU-Recht vereinbar, dann wäre dies erstmal, also die pure Aufnahme ins Bundesjagdgesetz wäre erstmal folgenlos für den Wolf. Weil aufgrund der Tatsache, dass der Wolf immer noch eine geschützte Art ist und die Vorgaben der FFH-Richtlinie für den Wolf gelten, er nicht bejagt werden darf. Das heißt, dann müsste eine ganzjährige Schonzeit verlegt werden oder auferlegt werden. Ich weiß nicht, wie das...
Ja,
wie das,
aber pass auf, ich schwöre, jeder Jäger, mit dem ich spreche, von den Verbänden, sagt mir, jetzt warten wir erstmal ab, wenn der Wolf im Jagdrecht ist, dann können wir den bejagen. Das sagen die mir alle. Das ist eine Lüge.
Das ist eine Lüge, ja. Das ist, das wäre rechtswidrig, ja. Mhm. Das verstößt also ganz klar gegen die Vorgaben der FFH-Richtlinie und gegen die, mittlerweile sind es ja 6 Urteile des EuGH zum Wolf.
Okay, also 6 Urteile plus der Wolf ist weiterhin eine geschützte Art, also er kann nicht, so wie ein Reh, es wird immer gerne gesagt, gestern habe ich das gehört mit einem Ohr, da hat einer vom Jagdverband hier dem RBB im Interview gegeben, da habe ich so gehört, hören Sie, wir haben doch auch, Rehe werden doch auch bejagt. Und das können wir mit Wölfen doch genauso machen. Das kam. Das ist Bullshit?
Ja,
das Bullshit-Bingo?
Ja, Bullshit-Bingo, genau.
Okay.
Weil erstens ist der Wolf ein Top-Predator. Das heißt, er hat von Natur aus schon eine ganz geringe Dichte. Von ihm gibt es wenig auf die Fläche bezogen. Naturgemäß ist natürlich die Anzahl seiner Beutetiere wie Rehe natürlich viel höher.
Mhm. Ja. So, das weiß der Jäger nicht, der das gesagt hat. Das kann der nicht wissen. Ironie aus.
Deswegen sollten Jäger auch nicht zuständig sein für das Wolfsmonitoring. Zum Beispiel, aber da komme ich vielleicht noch zu.
Gut, dann sind wir jetzt gleich bei dem nächsten Punkt, der immer wieder aus Jägermund tönt. Das ist das regional differenzierte Bestandsmanagement. Habe ich das richtig gesagt?
Ja. Das regional differenzierte Bestandsmanagement. Was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Oder was stellen sich dann Politiker darunter vor, dass wahrscheinlich im Rahmen der, ich weiß nicht, Jagdreviere oder ähnliches, also jedenfalls bezogen auf politische Grenzen, Landesgrenzen oder Landkreisgrenzen, was auch immer, Wölfe bejagt werden. Mit der Konsequenz, dass man eigentlich wolfsfreie Zonen schießen möchte. Es ist ja immer wieder die Forderung zu hören oder die Behauptung wird geäußert, an Deichen ist kein Herdenschutz möglich, im alpinen Bereich ist kein Herdenschutz möglich. Und für diese Bereiche würde man dann deklarieren als nicht schützbare Bereiche oder zu Bereichen mit besonders hohem Rissaufkommen. Und da müssen dann Wölfe präventiv abgeschossen werden. Und das verstehen die wahrscheinlich unter einem regional differenzierten Bestandsmanagement.
Darunter fällt aus meiner Sicht auch eine Region mit besonders vielen Wölfen. Das habe ich gestern zumindest auch so vernommen, dass gesagt wurde, in Regionen, wo wir sehr viele Wölfe haben, fangen wir denn an, den Bestand zu verkleinern. Also das hat jetzt gar nichts mit Rissaufkommen zu tun oder ne, das ist einfach, es geht denen auch darum, da wo viele Wölfe sind, müssen es weniger werden. Das ist die Jägerlogik in diesem Fall. Mhm. Ja, das zählt, glaube ich, auch mit darunter.
Bestandsmanagement. Aber das ist rechtswidrig, dieses Vorhaben, weil, das wissen wir nun mittlerweile auch alle, ein regional differenziertes Bestandsmanagement verstößt gegen die FFH-Richtlinie und gegen die Rechtsprechung des EuGH. Der EuGH hat mehrfach geurteilt, dass wenn der Wolf in einem Teil eines Landes in einem ungünstigen Erhaltungszustand ist, eines Mitgliedstaates, also Hoheitsgebietes, der Wolf nicht bejagt werden darf. Selbst wenn er in einem anderen Teil des Landes angeblich in einem günstigen Erhaltungszustand ist. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel Deutschlands heranziehen, hier ist ja der in der atlantischen Region der Erhaltungszustand vermutlich politisch erklärt worden, festgesetzt worden und in der kontinentalen soll er das voraussichtlich auch, aber es entspricht ja nicht der Wahrheit. Da bleibt immer noch die Alpine offen, da haben sie gar nichts gemeldet und der Status unbekannt oder nicht gemeldet verbietet im Prinzip ein Eingreifen durch Bestandsmanagement. Weil solange ich über den tatsächlichen Zustand der Population nicht Bescheid weiß und das nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, die Auswirkungen eines Eingreifens, ist die Jagd verboten.
Aber ja. Ich möchte jetzt wirklich keine Spielverderberin sein. Ich traue denen zu, dass die jetzt gerade darüber brüten, dass sie für Deutschland komplett den günstigen Erhaltungszustand als erreicht nachübermitteln. Dann wäre das ja nicht mehr illegal, das Bestandsmanagement.
Ja, doch, illegal ist das schon, ne? Weil es ja nicht der Wahrheit entspricht. Der
Wolf aber ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn die das einfach sagen und sagen, wir bestimmen hier darüber, für uns ist der erreicht, der Erhaltungszustand. Nehmen wir mal diesen Worst Case an. Also, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass unsere demokratisch gewählten VolksvertreterInnen und Volksvertreter, dass die das wirklich durchziehen. Aber Schweden macht es. Andere Länder tun es auch. Weißt du, was ich meine? Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, wie ich schon mal sagte, ne, da kommt viel Arbeit auf die Verbände zu.
Oh ja.
Da diese Daten, ne, zu dem zum Zustand der Wolfspopulation, das ist ja alles öffentlich zugänglich. Ja. Du gehst auf die Seiten des BfN, da steht die Populationsgefährdungsanalyse, da steht die Habitatpotenzialanalyse. Du gehst auf die Seite der DBBW. Da sind exakt die, also seit der Erfassung, ich glaube seit 2001, kannst du die Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland verfolgen.
Ja, also wir sind auf einem ganz guten Weg, aber wir sind noch nicht über den Berg. Das heißt, so etwas würde dann unsere Wolfsbestände akut gefährden. Und ich glaube nicht, dass sie das so durchziehen. Ich glaube, die Politikerinnen und Politiker wissen, wie es darum bestellt ist. Und ich glaube, diese Verantwortung möchte niemand tragen. In meiner naiven Fantasie ist das so, wenn ich Politikerin wäre, ich würde diese Verantwortung nicht übernehmen.
Ja, und was ich nicht verstehe, ist, wie können die Politiker und die Minister es sich erlauben, solche Lügen zu verbreiten, wenn doch für jedermann die Daten zum Zustand der Wölfe offensichtlich einsehbar sind, also ganz leicht.
Das,
ne?
Das ist richtig.
Die Seite des BfN findest du ganz leicht, die Seite der DBBW findest du ganz leicht. Ich begreife das nicht.
Wir werden die natürlich jetzt auch wieder in diese Shownotes packen, das machen wir immer. Also diese Seiten sind auch schon in anderen Folgen verlinkt worden in den Shownotes, das machen wir jetzt natürlich wieder. Und ich bitte euch auch wirklich, euch die Sachen anzuschauen und euch selber ein Bild darüber zu machen. Wie sieht's um die Wolfspopulation wirklich aus? Und was kommuniziert uns die Politik? Und da gibt's eben halt ein starkes Gefälle. Und das solltet ihr euch bitte mit eigenen Augen angucken. Ja, alle, die ihr diesen Podcast hört, das wäre ganz wichtig, weil nur wenn man das einmal selber mit eigenen Augen gesehen hat, ist man so sprachlos, wie ich das jetzt in diesem Moment bin.
Ja, das Gleiche habe ich auch erlebt, als ich mir die Datentabellen des FFH-Berichts der von Deutschland angesehen habe, ne, und hier plötzlich diesen Wert von 44 Rudeln für die atlantische Region angesehen habe. Und letztens habe ich festgestellt, die atlantische Region, die reicht weit bis nach Sachsen-Anhalt hinein. Die geht bis Magdeburg. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oha, okay. Ja, und so viele Wölfe gibt's da nicht. Mhm. Ja. Und gut, aber wir haben mit der atlantischen einen günstigen Erhaltungszustand. Ja, okay. Mhm. Ne? Es ist unfassbar. Ja, dann wollte ich vielleicht nochmal zusammenfassend sagen. Also, wie gesagt, regional differenziertes Bestandsmanagement. Das heißt, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen, ne? Macht seine Wolfsverordnungen und nimmt den Wolf ins Landesjagdgesetz auf und macht dann wahrscheinlich über die Aufhebung von Schonzeiten, wollen die dann Entnahmen machen. Das geht so alles nicht. Ja? Da halt die wissenschaftlichen Daten derzeit keinen günstigen Erhaltungszustand der Wolfspopulation in Deutschland belegen, sind Tötungen zum Zweck der Bestandsregulierung rechtswidrig, wenn sie nicht die Kriterien des Artikel 16 der FFH-Richtlinie erfüllen. Ne? Das heißt, es bleibt alles so wie bisher. Ne? Regierungsvorhaben oder Verwaltungspraxis, Änderung von Gesetzen, Landesgesetzen und weiter, die Tötungen als Bestandsmanagement ohne Artikel 16 Begründung zulassen, verstoßen gegen Europarecht. Und wenn wir jetzt das mal weiterspinnen, was jetzt die Länder vorhaben könnten, also weil wir bei dem Stichwort Entnahmen sind, mit Blick auf die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag oder von vielen Politikern geäußerten Forderungen, den Wolf ins Bundesjagd, Gesetz aufzunehmen, möchte ich nochmal betonen, die Jagd auf den Wolf ist verboten und das gilt bundesweit. Somit können auch Entnahmen von sogenannten Problemwölfen auf jagdrechtlicher Basis nicht erfolgen, beziehungsweise wären nicht unionsrechtmäßig. Da wie ich bereits erläutert habe, weiterhin Entnahmen nur im Einzelfall nach Einzelfallprüfung unter den Voraussetzungen des Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung erlaubt sind. Und solch ein System, Ausnahmegenehmigung, Prüfung und so weiter, existiert bisher im Jagdrecht nicht. Dem Vernehmen nach möchte man es wohl so regeln, wenn Wölfe geschossen werden sollen, dass man die Schonzeiten aufhebt, was ja recht schnell dann geht, ne? Sollen dann Jäger, die nach Artikel 16 Absatz 1 FFH-Richtlinie vorgeschriebene artenschutzrechtliche Prüfung durchführen? Also hier mangelt es der Jägerschaft bei allem Respekt an der fachlichen und juristischen Qualifikation. Außerdem würde es, und das zu Recht, zu einem Akzeptanzproblem führen, da hier Richter und Henker in Personalunion wären oder verfassungstheoretisch ausgedrückt Judikative und Exekutive in einer Hand gebündelt wären. Zudem, und jetzt kommen wir zu dem umweltdemokratischen Problem, zudem wären solche jagdrechtlichen Maßnahmen werden nicht vorher veröffentlicht, wie das jetzt auch schon ist. Es gibt ja in Deutschland Anhang 5 Arten, die bejagt werden. Und das passiert, wie sagt man so, unterschwellig. Ne? Also die Öffentlichkeit nimmt davon keine Kenntnis. Da existiert auch kein wissenschaftliches Monitoring. Da setzen die Jäger über Jagdstrecken fest, wie viele von diesen geschützten Arten geschossen werden dürfen.
Welche sind das zum Beispiel?
Das ist der Baummarder und der Iltis.
Die werden beide bejagt?
Die werden beide bejagt, genau. Das ist eine Anhang 5 Art und da findet kein wissenschaftliches Monitoring statt. Mhm. Man weiß also über den Zustand der Population nicht korrekt Bescheid und man ermittelt die Populationsgröße anhand der Jagdstrecke, das heißt der gezählt toten Tiere.
Okay, dann rechnet man so hoch, wie viele dann noch leben, oder wie?
Ja, irgendwie, ne? Obwohl das
ist. Also du siehst, da ist jede Menge Spiel in der Auslegung einer Anhang 5 Art, zu der ja der Wolf dann auch gehört. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt beim Wolf, dass solche Sachen passieren, ne?
Wie gesagt, ne, also das kann eigentlich nicht sein. Bei diesen jagdrechtlichen Maßnahmen, da hat die Öffentlichkeit und vor allem die NGOs überhaupt keinen Zugang mehr. Und das verstößt gegen umweltdemokratische Vorgaben und somit gegen EU-Recht. Das verstößt gegen das Transparenzgebot, gegen die Vorgaben der Beteiligungsrechte. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ne? Zum Beispiel gibt es ja das Umweltinformationsgesetz, es gibt die EU-Umweltinformationsrichtlinie und danach haben NGOs ein Recht auf Beteiligung und auf Zugang der Information und die Behörden haben die Verpflichtung, solche Maßnahmen zu veröffentlichen, aktiv zu veröffentlichen. Mhm. Und das passiert aber im Jagdrecht nicht oder für jagdbare Arten. Mhm. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Mhm. Das heißt, hier haben wir einen weiteren Widerspruch. Würde der Wolf auf jagdrechtlicher Basis entnommen, also getötet werden, dann verstößt dies mehrfach gegen Unionsrecht und auch gegen nationales Recht.
Gut, dann kommt einiges auf uns zu. Wir kriegen viel zu tun.
Dann habe ich vielleicht noch einen wichtigen Hinweis. Es gibt eine EU-Umweltkriminalitätsrichtlinie, die von den Mitgliedstaaten bis 2026 umzusetzen ist in nationales Recht. Das heißt, die Staaten haben dafür zu sorgen, dass die unerlaubte Tötung einer Anhang 5 Art eine schwere Straftat ist.
Das würde ja bedeuten, wir dürfen Baummarder nicht mehr bejagen?
Ja, genau. Und den Wolf auch nicht.
Ja, sowieso nicht. Aber ich meine auch jetzt die anderen, die so...
Genau. Also die unerlaubte Tötung einer geschützten Art, also einer Anhang 5 Art, ist eine schwere Straftat. Und das müssen die nach der Umweltkriminalitätsrichtlinie EU, müssen die Mitgliedstaaten das bis 2026 umsetzen. Das heißt, in ihr nationales Rechtssystem integrieren.
Da sowas immer ein langer Weg ist, hat man schon angefangen? Hast du Erkenntnisse darüber, ob man schon begonnen hat? diesen Prozess anzuschieben? Das muss ja jetzt, wenn es 26 ist, bald?
Nein, habe ich noch nichts.
Okay.
Habe ich erfahren.
Ja? Okay.
Das heißt, diejenigen, die sich jetzt schon mal die Hände gerieben haben, ja, wenn der Wolf nicht mehr streng geschützt ist, ist ja, wenn ich ihn abknalle, ist ja bloß nur eine Ordnungswidrigkeit. Ja.
Das wird so nicht passieren.
Das wird so nicht passieren, genau. Ja. Aber auch hier ist wieder das Engagement der Bürger gefragt und vor allen Dingen auch der NGOs, dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland Recht und Gesetz verfolgt und solche wichtigen Maßnahmen auch umsetzt. Und wenn sie das nicht tut, muss das eingefordert werden. So wie das jetzt hier gemacht wird für den Wolf, dass sich die Bürger und die NGOs dafür engagieren, dass Recht und Gesetz eingehalten wird.
Hast du das Gefühl, dass da jetzt ein Ruck durch die Verbände gegangen ist? Also ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen aktiver und die äußern sich jetzt deutlicher, oder?
Ja, genau. Und ich kann das auch an mir feststellen, was allein die Beschäftigung mit dem Thema Wolf, was das bei mir alles ausgelöst hat, was ich für Erkenntnisse erlangt habe, in was für Reiche ich da vorgedrungen bin.
Aber auch Abgründe.
Ja, und die Zusammenhänge, wie, was und warum funktioniert, da muss ich sagen, da ist der Wolf für mich so eine Art Türöffner gewesen, also so ein jemand, der mir wirklich die Augen geöffnet hat, um zu erkennen, was hier abgeht. Und bei mir hat es das wirklich den Kampfgeist geweckt und zu sagen, also hier muss ich jetzt aktiv werden. Das kann ich hier als Angehörige des öffentlichen Dienstes. Ich hab ein Eid auf die Verfassung geschworen. Das kann ich so nicht mitmachen.
Das ehrt dich. Du bist unglaublich mutig.
Und ich will andere anstecken.
Ja, ich glaube, das passiert. Ich glaube, das passiert.
Also geht auf die Barrikaden, lasst euch das nicht gefallen, dass wir engagierten Bürger hier so entmündigt werden und so verarscht werden von der Politik. Lasst euch das nicht gefallen.
Und geht den ersten Schritt. Ich glaube, der erste Schritt ist immer das Schwierigste, ne? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, das darf ich ja nicht. Und ich in dem Zusammenhang, ne, ich hatte ein Gespräch mit einem Jäger. Als er dann hörte, was ich mache und wer ich bin, meinte er, Sie sind mir viel zu ideologisch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz betonen, all das, was wir jetzt hier besprochen haben, was du vorgetragen hast, das ist das Gegenteil von ideologisch. Das, was wir hier vorgetragen haben heute, sind Fakten. Wir haben die Wahrheit gesprochen, wir haben Zusammenhänge offengelegt, wir haben Hintergründe aufgezeigt und wir können belegen, dass all das, was hier gerade passiert, Mauschelei ist und dass das krumme Dinger sind. Das, was wir machen, ist nicht Ideologie. Das, was wir machen, ist einfach, wir kämpfen um die Freiheit. Das, was die uns abverlangen und was die uns aufobtruieren, das ist Ideologie, oder?
Das ist es. Und das ist immer dieses Totschlagargument, da kommt man dann immer, ja, ihr Wolfskuschler oder ihr romantisiert den Wolf, ihr kommt hier mit eurer Ideologie, ihr stellt den Wolf über den Schutz aller anderen Tiere. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Ne? Das ist diese typische Umkehr, wenn man keine Argumente und keine evidenzbasierten Fakten liefern kann.
Wir müssen einfach mal festhalten, Risse sind kein Argument für Abschüsse, sondern Ausdruck von unzureichendem Herdenschutz. Ne? Das hat jemand in unserer großen Gruppe heute reingeschrieben, vielleicht hast du das auch gelesen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zitat, ne? Da steht dann auch noch, erstaunlich bleibt, dass man beim Wolf so tut, als müsse das Rad neu erfunden werden, anstatt auf jene zu hören, die längst erfolgreich mit ihm koexistieren. Ja. Ne? Wer Wölfe schießt, verhindert zudem die Möglichkeit von Ruhe im Revier. Das haben wir ganz ausgespart heute, denn durch diese durch die Schwächung von oder Zerstörung, ne, der Rudelstruktur kann sich ja kein Verband entwickeln und dann sind die auch wieder anfälliger für solche Eskapaden und letztendlich auch für das Überwinden von Herdenschutz. Also letztendlich das Beste, was den Weidetierhaltenden da draußen passieren kann, sind gesunde und gesettelte Rudelstrukturen. Wenn da mal jemand ausschert, ein Wolf, und wirklich einen Alleingang macht oder so, dann muss man sich ehrlich machen und darüber reden. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir jetzt sagen irgendwie, ach, Herdenschutz ist uns zu schwierig und zu anstrengend und wir ballern die weg. Das wurde mir gestern auch gesagt. Mir wurde gesagt, Sie müssen doch verstehen und diese Logik begreifen doch auch Sie, dass wenn da Tiere sind, die andere Tiere töten, dass man die, die denn töten, wegnimmt, dass dann keine mehr getötet werden. Das ist Totschlagargument. Was soll ich dazu noch sagen?
Was du dazu sagen sollst?
Ja.
Ja, das dauert eine Weile, aber das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil aufgrund der Lebensweise des Wolfes, dass die Jungwölfe nach einer gewissen Zeit abwandern und sich ein neues Revier suchen oder auf Partnersuche gehen und sich ein eigenes Revier suchen, ein eigenes Territorium suchen, dann irgendwann wieder in dieses Gebiet kommen werden, wenn das geeignet ist. Das heißt, es kommt mit Sicherheit irgendwann der nächste Wolf nachgewandert. Und wenn der wieder auf ungeschützte Schafe trifft oder Weidetiere trifft, dann werden diese Tiere auch wieder Opfer. Es gibt ja dieses wissenschaftliche Buch Evidenzbasiertes Wildtiermanagement, mhm, ne, wo Ilka Reinhardt dazu ausgeführt hat, Abschüsse ersetzen den Herdenschutz nicht. Es sei denn, dass mehr abgeschossen werden, als an Reproduktion nachkommt, oder sie werden ganz ausgerottet. Man schießt alle. Also es gibt keine Alternative zum Herdenschutz, es sei denn, du willst den Wolf wieder ausrotten. Du musst ihn wieder ausrotten, wenn du keinen Herdenschutz machen willst. Das ist die Konsequenz daraus.
Ja? Ja, da machen wir nicht mit.
Da machen wir nicht mit. Ein Punkt habe ich noch, und zwar ganz wichtig nochmal zum Thema Politisierung des Wolfes und Wahlversprechen einhalten. Die Koalition, die Regierungskoalition hatte ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Wolf ins Bundesjagdgesetz aufgenommen werden soll und dass dazu auch das Bundesnaturschutzgesetz geändert werden soll. Wie wir ja nun ausführlich erläutert haben in dieser Sendung, wären solche Aufnahmen europarechtswidrig, solche Änderungen europarechtswidrig. Und da möchte ich noch einmal hinzufügen, dass Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sich nicht über europarechtliche Vorgaben hinwegsetzen können. Ne? Und der parlamentarische Staatssekretär des Bundesumweltministeriums, der Herr Träger, der hat letztens eine Alm besucht in Tirol, umgeben von den bekannten renitenten Herdenschutzverweigerern, und hat dort auch wieder ein Statement abgegeben: Wir werden den Wolf ins Bundesjagdrecht aufnehmen und das Bundesnaturschutzgesetz ändern, um den Ländern hier ein Bestandsmanagement zu ermöglichen. Und in dem Zusammenhang wurde auch von den renitenten Herdenschutzverweigerern eine wolfsfreie Zone gefordert, weil angeblich im alpinen Raum kein Herdenschutz möglich ist. Und da möchte ich entgegensetzen, das ist nicht wahr. Sogar von der Tiroler Landesregierung gibt es ein Projekt für Projektalmen. Das heißt richtig so, da gibt es 3 Projektalmen im Land Tirol, und die Spießer Schafalb, die liegt im hochalpinen Bereich. Und in diesen Projektalmen wird der Herdenschutz praktiziert, und das zwar erfolgreich. Und das sogar in diesem wolfsfeindlichen Land Tirol. Und
da gibt es keine Übergriffe mehr.
Nein, richtig.
Genau, ne? Das so war zu lesen in unserer Gruppe. Genau. Ich habe mich auch sehr gefreut, das zu lesen. Um das nochmal ganz kurz abschließend zu sagen. Ja. Ich weiß ja, Politikerinnen und Politiker haben sich auf die Fahnen geschrieben, sie wollen den Menschen im ländlichen Raum helfen. Das verstehe ich. Wir müssen die Konflikte jetzt auch schnell lösen, weil lange ist das wirklich nicht mehr auszuhalten. Aber wer auch immer ernsthaft eine Lösung bieten möchte, der darf nicht auf Abschüsse setzen, sondern der hat nur eine Möglichkeit. Und die heißt Herdenschutz. Und das ist das, was ich jetzt allen mit auf den Weg geben möchte, die hier zuhören, die vielleicht demnächst Dinge zu entscheiden haben. Der Herdenschutz ist die Lösung. Und wenn wir wenn wir da einen Standard erreicht haben, wo wir sagen, jetzt sind wir auf einem Level, wo die Wölfe keine Chance mehr haben. Und wenn sie die doch haben, und wenn sie sich die nehmen, die Chance, dann muss man neu diskutieren. Aber wir müssen den Leuten im ländlichen Raum helfen, indem wir den Herdenschutz noch besser machen, die Akzeptanz erhöhen. Was erreichen wir damit, wenn wir solche Diskussionen führen, wie der Bayer, die jetzt hier angeschoben hat, oder auch Damantanke und die ganzen, ich gestikuliere hier mit meinen Armen und komme ans Mikro, dann erreichen wir auch, dass wir die Leute, die den Herdenschutz verweigern, dass die noch mehr in die Verweigerungshaltung kommen und sich noch weniger öffnen für das, was eigentlich richtig gut und wichtig jetzt an dieser Stelle wäre. Und das ist, ne, genau.
Weil Abschüsse werden den Weidetierhaltern nicht helfen. Ne? Der nächste Wolf kommt garantiert. Es sei denn, es werden alle wieder abgeschossen.
Und das Nächste, was jetzt neuerdings kommuniziert wird, was jetzt momentan, finde ich, so ein bisschen wirklich penetrant immer wieder kommt, ist, aber der Wolf wird ja auch zunehmend gefährlich. Es ist eine Frage der Zeit, dass hier Menschen zu Schaden kommen. Der nähert sich. Ich habe das jetzt gerade wieder gelesen. Da wird auch der Weiler zitiert. Er nähert sich Ortschaften und nachts hat man ihn schon da und dort gesehen. Dass sich Wölfe manchmal menschlichen Siedlungen nähern, weil sie auf der Wanderschaft da durchkommen, ja, weil sie eben halt durch unsere Kulturlandschaft laufen, auf dem Weg zu ihren neuen Territorien oder zu ihren Partnerinnen, dann ist es klar, dass sie auch an menschlichen Behausungen vorbeikommen, dass sie auch mal an einem Kindergarten vorbeilaufen, aber nicht um die Kinder zu fressen oder überhaupt auch zu schädigen, sondern um wirklich ihres Weges zu gehen, um schneller voranzukommen. Sie tun euch nichts.
Sabine, das ist doch immer wieder, es werden immer wieder die gleichen geschwurbelten Argumente vorgebracht, ne, um die Diskussion immer wieder am Laufen zu halten, um die Leute mürbe zu machen. Also die Lügen werden so lange wiederholt, ne, flood the room with shit, dass bis die Leute irgendwann sagen, oh ja, lass mich doch in Ruhe, es ist so und jetzt ist gut. Ne? Das ist die Taktik dahinter. Ja. Alle diese Argumente, es ist alles widerlegt. Wir wissen das seit mehr als 20 Jahren, das Wolfsverhalten. Es ist alles untersucht, wir wissen das. Und trotzdem, die werden nicht müde, immer wieder diese Lügen vor sich herzutreiben.
Weißt du, anstatt wir uns mal darum kümmern, dass wir den Straßenverkehr in unseren Städten für Kinder und Jugendliche und überhaupt alle Menschen sicherer machen, wir nehmen ja in Kauf, dass jedes Jahr so und so viele Kinder sterben im Straßenverkehr, da sagen wir, das müssen wir hinnehmen, wir brauchen die Mobilität und die individuelle Mobilität ist ultra wichtig. Das ist ein Grundrecht, was wir Menschen haben. Da müssen wir in Kauf nehmen, dass wir auch Opfer haben. Ja? Ja. Bei den Wölfen haben wir noch nicht mehr Opfer. Wir haben auch keine zu erwarten und trotzdem wollen wir sie ausrotten. Da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht, ja. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist Folgendes. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass wir eine sichere Methode, eine praktische Methode entwickeln, wie man tatsächlich einen sogenannten Schadwolf, ich möchte das Wort gar nicht benutzen, weil der Wolf ist nicht das Problem oder der Schädiger, sondern das ist immer der Mensch. Aber ein Wolf, der es wirklich gelernt hat, gut instand gehaltenen und fachlich exakt ausgeführten Herdenschutz zu überwinden, brauchen wir eine Methode, eine praktische Methode, wie man diesen Wolf sicher identifizieren kann. Denn der Abschuss des falschen Wolfes löst das Problem nicht, ne? Er verstärkt es sogar. Und wenn man diese Methode gefunden hat und man hat dann einen Wolf und sagt, komm hier, der ist es, ein Springer oder was weiß ich was, der muss entnommen werden. Dass man das aber zusammen macht, mit Beteiligung und Anhörung der Naturschutzverbände und mit allen Beteiligten und nicht in politischer Willkür, so wie das die letzten Jahre erfolgt ist. Mhm. Damit da auch wieder das Vertrauen in die Behörden und in den in die Rechtsstaatlichkeit des Staates entsteht.
Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Das ist natürlich etwas, was wir unabhängig von allem jetzt wirklich mal auf die Reihe kriegen müssen, dass wir da jetzt wirklich einen Plan schmieden, wie man mit solchen Situationen, die vielleicht ja kommen, umgehen, wenn Wölfe wirklich Herdenschutz überwinden. Und da muss es dann wirklich, darauf sollten wir unsere Energie jetzt mal lenken. Und da wirklich mal eine gute, gangbare Lösung finden, wie man das jetzt wirklich hinkriegt, ne? Dass man da dann auch relativ schnell reagiert, dass da nicht zu viel Schaden entsteht und dass der Druck da auf die Menschen im ländlichen Raum auch nicht zu groß ist, dass man da schnell und praktische Lösungen anbietet, letztendlich auch, um die Spezies Wolf zu schützen, aber eben natürlich vorrangig die Menschen und die Tiere da auf dem Land. Ne? Also das wäre doch jetzt mal eine Maßnahme, sowas jetzt einfach mal voranzutreiben und da jetzt so, mal gute Lösungen zu bieten. Ne? Ja.
Und das nicht so macht wie in der Vergangenheit, dass man dann bei behördlich erteilten Abschussgenehmigungen praktisch verheimlicht hat oder verhindert hat, dass die wahren Umstände zum Herdenschutz aufgedeckt werden konnten, um halt so eine Abschussgenehmigung zu erwirken und sich dann gewundert hat, wenn dann entsprechendes Beweismaterial vor Gericht gelandet ist, dass die Herdenschutzmaßnahmen miserabel oder überhaupt nicht vorhanden waren und das Gericht dann natürlich richtigerweise gesagt hat, nee, die Abschussverfügung ist rechtswidrig.
Richtig.
Ja? Und ich möchte nochmal betonen, das ist auch jetzt so und das bleibt so. Ja. Weil alles andere würde gegen die Vorgaben der FFH-Richtlinie und die Urteile des EuGH verstoßen.
Genau, und wenn wir zum Beispiel, wir im Podcast machen das ja auch regelmäßig, wenn wir auf Herdenschutzverstöße hinweisen, dann tun wir das nicht, weil wir Leute in die Ecke drängen wollen, sondern wir tun das, um einfach ein Problem aufzuzeigen. Und wir möchten natürlich dann auch die entsprechenden Weidetierhaltenden davon überzeugen, dass sie nochmal in sich gehen und sämtliche Fördertöpfe in Anspruch nehmen und aufrüsten, sich fit machen, ne, für ein Leben, für eine friedliche Koexistenz mit Wölfen. Das tun wir. Es wird uns immer unterstellt, wir machen das, um die Leute in die Ecke zu drängen, um die unmöglich zu machen und so weiter, die Weidetierhalter. Das stimmt nicht. A, tun wir das, weil die guten Weidetierhalter, die sich schon längst dem Herdenschutz verschrieben haben, weil die sagen, es nervt uns, dass immer noch nicht alle mitziehen. Ja. Und zum anderen tun wir das, um wirklich denen mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Leute, so geht das nicht weiter. Ihr gefährdet Tierwohl. Das ist nicht okay, wenn ihr in Kauf nehmt, dass hier eure Schafe, Ziegen, whatever, gerissen werden. Wir möchten, dass ihr die fördern. Ich meine, man soll sich vorstellen, das kriegen die umsonst. Ja, es ist Arbeit. Aber ich habe ja die Verantwortung für die Tiere übernommen. Dann muss ich auch wirklich in Kauf nehmen, dass ich auch für die Tiere da bin und diese Arbeit investiere, die da von mir verlangt wird. Zumal man sich auch helfen lassen kann. Also es gibt keine Ausreden mehr, will ich damit sagen. Nee. Es gibt keine Ausreden mehr. Herdenschutz ist das Mittel der Wahl und Abschlüsse sind es nicht.
Ja, Sabine, jetzt ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt eingefallen.
Okay.
Ich möchte noch mal betonen, dass die FFH-Richtlinie, die einzelnen Artikel wurden nicht geändert. Es wurde lediglich der Wolf von Anhang 4 auf Anhang 5 verschoben. Der Wolf ist weiterhin eine Anhang 2 Art und auch noch eine Art, die mit einem Sternchen versehen ist. Was bedeutet das in der FFH-Richtlinie? Der Wolf ist eine prioritäre Art, das heißt, um seinen Schutz ist sich in besonderer Weise zu kümmern und eine Art von gemeinschaftlichem Interesse. Und für den Wolf als Anhang 2 Art sind besondere Schutzgebiete einzurichten. Sprich FFH-Gebiete, gemäß Artikel 3 der FFH-Richtlinie. Und wie auch in vielen anderen Bereichen im Vollzug des Natur- und Artenschutzes hinkt Deutschland massiv hinterher. Diese Vorgabe für den Wolf, Schutzgebiete in Deutschland einzurichten, ist bisher ganz defizitär umgesetzt worden. Es gibt lediglich bisher nur 50 kleine FFH-Gebiete. Und die bestehen meistens auch nur aus so Korridoren, ne, damit die von einem Habitat ins nächste hüpfen können. Und das ist alles. Und in diesen Hotspots sozusagen, wir kommen jetzt nochmal auf Gloria zu sprechen, ne, wo seit Jahren nachweislich das Rudel existiert hat, hat man es von Anfang an nicht nur versäumt, sondern vorsätzlich unterlassen, entsprechende Schutzgebiete einzurichten, um Gloria und ihre Familie zu schützen. Mhm. Stattdessen hat man dafür gesorgt, dass sie wieder dass sie beseitigt worden
sind. Richtig, richtig.
Ja, das ist ein massiver Verstoß gegen die FFH-Richtlinie. Und das ist nicht nur im Gebiet von Gloria der Fall, sondern zu 90% auf der Fläche in Deutschland der Fall, wo Wölfe seit mehreren Jahren vorkommen, wurden bisher keine Schutzgebiete für Wölfe eingerichtet. Und wie gesagt, wir sprechen hier von besonderen Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie. Das sind FFH-Gebiete, Natura 2000-Gebiete.
Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass in diesem Punkt, also bei dieser Angelegenheit bereits Beschwerden auf dem Weg sind. Kann man da schon so offen drüber sprechen? Zwinker-Smiley?
Da wird dran gearbeitet, ja. Das ist aber, wenn ich mir das überlege, was man da für Daten zusammentragen muss, ne, das ist ganz schön aufwendig.
Okay.
Und da wäre es natürlich super, wenn andere, die sehr gute Kenntnisse haben über Wolfsvorkommen in ihrer näheren Umgebung, da Protokoll führen oder die Historie des Wolfsvorkommens mal dokumentieren würden und das dann abgleichen. Es gibt eine Seite des BFN, des Bundesamtes für Naturschutz, Kartendienste, die ist super. Da kann ich nämlich alle Schutzgebiete von Deutschland kann ich einsehen. Wo sind welche Schutzgebiete, welcher Kategorie etabliert? Ganz toller Kartendienst. Dann könnte ich auf den Seiten der DBBW nachvollziehen, wann wo welches Rudel gewesen ist. Ne? Da gibt's ja diese Zeitschleife, die Jahre, die kannst du scrollen sozusagen, da kannst du die Entwicklung schön sehen. Anyway, du kannst in der Statistik nachsehen, wann, wo, welche Rudel existiert haben. Mhm. Wenn du das übereinander packst und siehst, in dem und dem Gebiet, da gibt es seit 10 Jahren etabliertes Wolfsterritorium und es ist kein Schutzgebiet errichtet worden. Es finden aber massive Störungen statt, wie zum Beispiel Treibjagden, also Forstarbeiten und so weiter. Dann sollte man das dokumentieren und der EU-Kommission melden, mhm, diesen Fall.
Okay. Ja,
weil das ein ganz massiver Verstoß gegen die FFH-Richtlinie ist. Die Kommission muss sehen, wir lassen uns das nicht bieten. Kommt endlich in die Pötte und macht was.
Der Druck muss steigen, damit hier was passiert und damit auch einfach klar wird, dass wir das durchschaut haben und dass wir das auch nicht so hinnehmen werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist der Punkt, den ich schon mal angesprochen habe. Ne? Viele Leute, die ärgert das, aber wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Mhm. Ja? Und vielleicht, vielleicht könnten wir so eine Art... Ja, ich weiß, du machst das ja schon, bei dir laufen ja schon viele Fragen auf immer dazu. Ne? Was machen, wie geht was und so weiter. Mhm. Wir sollten vielleicht mal über so eine Betreuer-Hotline nachdenken.
Ja, genau. Das machen wir, da denken wir uns mal was aus. Auf jeden Fall könnt ihr, bis wir diese Betreuer-Hotline haben, an mich schreiben, info@derwolfspodcast.de. Ich kann dann alles weiterleiten oder euch verlinken mit Leuten, die sich mit sowas auskennen, dass ihr euch austauschen könnt, wer das ernsthaft machen möchte. Das wäre jetzt mal eine sinnvolle Maßnahme, neben der Spende, zu der wir ja vorhin schon aufgerufen haben für die EuGH-Klage. Genau, brauchen wir jetzt noch auf jeden Fall auch noch Leute, die diese Beschwerden mit vorantreiben, weil das ist auch schön lästig und damit kann man Druck aufbauen. Das ist genau das, was jetzt gebraucht wird.
Richtig, genau. Und vor allen Dingen den Politikern und Entscheidungsträgern klar machen, Leute, wir haben euren Schmuh durchschaut.
Richtig. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine ultralange Folge gemacht hier zum Auftakt nach der Sommerpause. Die Sommerpause hat also ein Vakuum hinterlassen, sodass wir jetzt wirklich alles geben mussten, alles reinpacken mussten. Ich weiß, wir waren heute sehr, sehr kopflastig. Wir haben heute weniger Gefühle bedient, dafür mehr Fakten geliefert und wir haben euch hoffentlich die Augen geöffnet. Wir haben euch hoffentlich Argumente an die Hand gegeben, mit denen ihr jetzt nach draußen geht und mit denen ihr punkten könnt, wo auch immer eure Diskussionsbereitschaft gefragt ist. Bitte lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Kämpft weiter mit Worten und sachlich und auf dem Boden der Wissenschaft. Ines, ich danke dir wieder mal für diesen gelungenen Auftritt hier im Wolfspodcast. Du hast ganz, ganz Großes geleistet. Ich bin dir ultra dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, was du zu tun hast, was du im Hintergrund alles machst für die Wölfe. Ich weiß auch, was alles läuft im Hintergrund, wie man sich wehrt gegen die EU-Kommission und so weiter. Das ist mehr, als eigentlich ein einzelner Mensch aushalten kann. Ich glaube, du bist momentan für unsere Wölfe die wichtigste Person, weil du am meisten bewegst. Und deswegen an dieser Stelle von uns allen an dich unseren herzlichsten Dank.
Gerne.
Lass dich nicht unterkriegen und bitte pass auf dich auf.
Obwohl ich mittlerweile so grau bin wie mein Lieblingstier.
Wir passen uns an mit der Zeit. Also, okay, also vielen, vielen Dank. Das war nicht das letzte Mal hoffentlich, dass du hier bei mir zu Gast warst. Wann immer es was gibt, melde dich, ne? Wir sind ja sowieso jeden Tag im Kontakt, ja.
Wir sprechen uns wieder bei der Wolfsschützer-Betreuer-Hotline.
Okay, das machen wir. Ich danke dir und ich danke euch, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt heute. Und nächste Woche geht's wie gewohnt am Freitag weiter. Und für heute sage ich mal ganz herzlich Lebewohl und immer schön stabil bleiben. Das ist der Wunsch, den ich an euch habe.
Hasta la Victoria siempre.
Okay, ein alter Revoluzzer-Spruch. Tschüss Ines, danke.
Ja, tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.